Aber ich möchte alle herzlich grüßen in dem teuren Namen des Herrn und jedes Mal neu willkommen heißen, besonders alle, die neu hinzukommen, die der Herr herausruft. Manche sind ja schon länger auf dem Wege, andere werden herausgerufen und irgendwann ist es dann der Letzte. Und wenn der Letzte gerufen wurde, dann geht die Tür zu. Wir haben es eben gehört, ich bin die Tür. Die Tür ist noch offen. Wie lange noch? Eben bis der Herr kommt. Nun, wir haben ja viele Brüder hier, auch Brüder, die am Wort dienen. Wenn sie, wie Bruder Graf gestern kurz sein können, werden wir sie rufen. Bruder Gilbert wird vielleicht in Vertretung aller Brüder eben ganz kurz ein Wort bringen. Glaube gibt Siegeskraft. So singen wir in einem Chorus. Und wir haben die Worte recht verstanden. Es ist ja der Tenor der Verkündigung in den letzten Wochen und Monaten, um nicht zu sagen, in den letzten Jahren, einfach zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, und unseren Glauben in den Verheißungen Gottes zu verankern. Denn Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Und wir merken, welch eine Beleidigung Gottes im Unglauben steckt. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Das muss man einmal in der ganzen Tiefe und Tragweite begreifen. Gott zu glauben bedeutet, ihn zu ehren, ihm zu vertrauen, dass er das, was er verheißen hat, auch wirklich wahrmachen wird. In Römer 4 noch den einen Vers, Römer 4, Vers 19, mal Vers 17, Römer 4, Vers 17, nach dem Wort der Schrift, immer nach dem Wort der Schrift, nicht nach eigener Meinung, sondern nach dem Wort der Schrift. So wie die Schrift es sagt, zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher die Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Der Glaube in die Verheißungen Gottes ist ja keine Einbildung. Ein Vorrecht derer, die Gott begnadigt hat, sich völlig und ganz auf die Seite Gottes zu stellen und das, was er verheißen hat, im Glauben aufzunehmen, sich nicht irre machen zu lassen, den Unglaube verwirrt. Glaube bringt uns in einem klaren und wahren Stand vor dem Angesicht Gottes. Der Unglaube irrt umher. Der Glaube ist auf der Seite Gottes und dann ist Gott auch auf unserer Seite. Vieles wäre zu sagen in dieser Hinsicht. Denken wir daran, was in 2. Korinther 1, wohl Vers 20 steht, dass alle Verheißungen Gottes in Christus Ja und Amen sind durch uns. Einfach durch uns, nicht ohne uns, durch uns. Wir sind Kinder der Verheißung. Vielleicht lesen wir es, damit alle es auch genau wissen, dass es so geschrieben steht. 2. Korinther, 1. Kapitel, Vers 20, denn für alle Verheißungen Gottes, und alles bedeutet alles, alles eingeschlossen, was Gott verheißen hat, denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Gott hat schon das Ja gegeben. Er gibt das Amen. Er gibt die Verheißung und sorgt dafür, dass sie erfüllt wird. Daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns. Durch uns. Gott erfüllt seine Verheißungen an denen, die sie im Glauben aufgenommen haben. Dann in Vers 21, der uns aber samt euch auf Christus fest gegründet und uns gesalbt hat. Denkt daran, Johannes schreibt, die Salbung wird euch alles lehren. Im Propheten Jesaja, ihr werdet alle von Gott gelehrt sein. Nicht von Menschen, sondern von Gott. Jesaja 2, das Wort des Herrn wird von Jerusalem und die Belehrung vom Berge Zion ausgehen. Im Vergleich zu dem, was in der Kirchengeschichte angerichtet wurde, aus Heil wurde Unheil. Man hat den Weg des Herrn verlassen. Nur eine kurze Zeit blieb bestehen, was in Epheser 4, Vers 5 geschrieben steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Gar bald hat man aus dem einen zwei und dann drei gemacht. Und die Bibel bezeugt nur einen. Und dieser eine kann sich in der Vielfalt offenbaren. Was haben wir eben schon in Johannes 10 gelesen? Der Herr ist die Tür, er ist der Hirte, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ja, was ist er nicht? Er ist alles in allem. Er kann das Lamm Gottes sein, er kann der hohe Priester sein, der das Opfer darbringt und mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingeht. Er kann doch alles in allem sein. Er kann im Himmel sein und auf Erden. Wir sagen nicht nur, dass er allgegenwärtig ist. Er ist allgegenwärtig. Und er kann sich in der Vielfalt offenbaren, ohne ein anderer zu werden. Er bleibt immer derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Was mich besonders kränkt, ist, dass die Schöpfer der Trinität Judenhasser waren und dass die Trinität eine direkte Erfindung gegen den Gott Israels ist, den die Heilige Schrift ja nur als den einen ewigen Wahren bezeugt. Und diese Männer aus dem Heidentum, die ja Gott gar nicht kannten, die sich nicht zu Christus, sondern zum Christentum bekehrt haben. Und ihr wisst, ich schreibe im Moment, ich habe es euch vor kurzem hier schon mal ein wenig gesagt, was an Fragen in der neuen Broschüre sein wird. Ich will nur einige kurz vorlesen und ich hoffe, dass alle begreifen, dass wir tatsächlich in den Kampf des Glaubens für die Wahrheit gestellt worden sind, kompromisslos, ohne Rücksicht auf Verluste, die der Feind erlebt, muss die Wahrheit Gottes verkündigt werden. Und die Fragen hier mit warum? Warum steht das Wort Trinität kein einziges Mal in der Bibel? Warum steht das Wort dreieiniger Gott kein einziges Mal in der Bibel? Warum steht kein einziges Mal in der Bibel, dass Gott aus drei Personen besteht. Warum hat in der Zeitspanne des Alten Testaments niemand zu einem Vater im Himmel gebetet? Warum steht kein einziges Mal in der Bibel Gott, der Sohn, sondern Sohn Gottes? Weil die Kirchenväter neben den einen Gott einen zweiten als Person setzten, haben sie gesagt, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Die Formulierung steht kein einziges Mal in der Bibel. Dann, warum steht kein einziges Mal in der Bibel Gott der Sohn, sondern Sohn Gottes? Das Gleiche, warum steht kein einziges Mal Gott der Heilige Geist, sondern der Geist Gottes? Dann direkt die Antwort, doch sicher, weil Gott der Ausgangspunkt ist, der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Amen. Ja, so, ja. Warum findet sich die Wortkombination Gott der Herr, Elohim Yahweh, die über 6000 Mal im Alten Testament steht, vom Matthäus-Evangelium bis zum Judabrief, kein einziges Mal im Neuen Testament, erst wieder im prophetischen Buch, nämlich in der Offenbarung. Und dann, warum wird in den Apostelbriefen Gott als Vater und der Herr als Sohn betont? Doch sicher, weil Gott unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Man muss einfach die göttliche Harmonie des Alten und des Neuen Testaments sehen. Und wie wir gestern schon hörten und auch betonten, es muss uns geoffenbart werden. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem er es offenbaren will. Und wem will er es offenbaren? Den Seinen. Die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Und ich werde mich euch offenbaren. Es geht immer weiter. Warum heißt es, mit Blick auf die Geburt des Sohnes, sein Name lautet, Heldengott, ewig Vater, jedoch kein einziges Mal ewig Sohn. Und dann, warum gibt es nicht eine einzige Stelle in der Bibel, wo in der Zeitspanne des Alten Testaments ein Vater-Sohn-Gespräch stattgefunden hätte? Dann die Antwort, doch sicher, weil sich Gott als Vater im Sohn noch nicht geoffenbart hätte, hat. Im Alten Testament sind die Verheißungen von der Geburt des Sohnes, von dem Kommen des Messias. Im Neuen Testament haben sie sich erfüllt. Und so frage ich und frage, und ich hoffe nur, dass alle, die aus Gott sind, begreifen, wie gut der Herr es mit uns meint. Er möchte, dass wir aus der babylonischen Verwirrung und Gefangenschaft völlig herausgeführt werden in die Freiheit der Kinder Gottes. Dass wir uns mit all dem keine Freunde machen werden, das weiß ich auch. Das braucht mir keiner mehr zu sagen. Aber was sagt Paulus in Galater 1, Vers 10? Wenn ich den Menschen noch gefallen möchte, dann bin ich doch gar kein Knecht Christi. Amen. Wahre Knechte Gottes tragen das wahre Wort Gottes. Und zwar kompromisslos. Und wie wir es oft schon gesagt haben, die Schrift darf nicht gedeutet werden. Sie muss in ihrer Erfüllung respektiert und gesehen werden. Das trifft auch auf Offenbarung 10 zu. Und wenn irgendjemand sagt, dass es 27 verschiedene Auslegungen darüber gibt, dann muss gesagt werden, dass alle 27 nicht stimmen. Stimmen tut nur das, was im Wort geschrieben steht. Und es gibt für jede Verheißung im Worte nur eine Erfüllung. Es gibt viele Deutungen, aber nur eine Erfüllung für jede Verheißung, die Gott gegeben hat. Und wenn in Offenbarung 10 geschrieben steht, dass der Herr als Engel des Bundes herabkommt und dass er das Büchlein schon offen in der Hand hält und seinen Fuß dann als ursprünglicher Eigentümer, der im Begriff ist, die Herrschaft auf Erden anzutreten, auf Land und Meer setzt, als der, der Land und Meer und alles, was darin geschaffen ist, geschaffen hat, ja, dann lassen die sieben Donner ihre Stimmen erschallen. So steht es geschrieben und so wird es sein. Alles, was Menschen darüber sagen, ist unter falscher Inspiration. Sie mögen sein, wer sie sind. Gottes Wort bleibt ewig wahr und Gott selber wacht darüber, um es zu erfüllen. Aber wie gesagt, es beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort. Es kann doch nicht jeder mit dem Wort Gottes rumfuhrwerken, wie er möchte. Die Zeit ist vorbei. Jetzt hat Gott sein Wort geoffenbart. Gedeutet wurde in der gesamten Vergangenheit. Jetzt wird nicht mehr gedeutet. Jetzt wird das Wort respektiert und das, was schon geschieht, das dürfen wir aus Gnaden sehen, und zwar in der Erfüllung. Liebe Brüder und Schwestern, das trifft insgesamt zu auf die Gemeinde, auf Israel, auf die politische Entwicklung, wie sie uns ja auch im prophetischen Worte hinterlassen wurde, sei es in Daniel 2 oder Daniel 7 und dann auch 8 und 9 mit einbegriffen. Und dann schreibt ja der Prophet in Daniel 12, dass bis ans Ende all die Dinge versiegelt und verschlossen bleiben. Aber am Ende der Zeit werden viele das Wort durchforschen und dann wird die Erkenntnis durch Offenbarung zunehmen. Nicht Erkenntnis, die hier oben ist, sondern Offenbarung durch den Geist Gottes, der uns in eine Wahrheit führt. Der Herr hat eine Gemeinde auf Erden. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, es geht nicht nur um uns, die wir heute hier versammelt sind. Es geht um die Gemeinde des lebendigen Gottes weltweit. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen wird Gottes Volk jetzt herausgerufen. Und dass wir mit dieser letzten Botschaft vertraut worden sind, das ist nicht unser Verdienst. Gott hat es so bestimmt. Ich bin der völligen Überzeugung, ich werde damit leben und damit sterben, wenn der Herr nicht kommt. Aber ich hoffe und glaube, dass die Zeit so nahe gerückt ist, dass wir dabei sein werden, wenn die Posaune ertönt, und dass wir, wie Paulus es erleben werden, wie er sagte, wir werden nicht alle entschlafen. Heute kann man das mit aller Gewissheit sagen. Wir werden nicht alle entschlafen. Einige mögen ja noch entschlafen. Aber alle, die heute hier sitzen, werden nicht entschlafen, ehe der Herr gekommen ist. Hundertprozentig. Und wenn wir sagen, dass die Wiederkunft des Herrn wirklich nahe bevorsteht, dann sagen wir es doch aufgrund der Erfüllung der biblischen Prophetie. Es ist doch nicht unsere Vorstellung oder Meinung, sondern wie der Herr gesagt hat in Matthäus 13, als er von der Endzeit sprach oder den Gleichnissen von der Ernte, und dann in Matthäus 24, wohl Vers 33, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, dass es nahe ist, vor der Tür steht. Also Gott möge unsere Augen öffnen, damit wir sehen, dass wir jetzt tatsächlich angekommen sind an dem Punkt, wo auch die Zubereitung, unser persönliches Leben mit Gott geordnet werden muss. Amen. Ihr wisst ja, wenn man die Heilige Schrift liest, und Bruder Draser hat mich heute früh auf ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium aufmerksam gemacht, dass wir hier noch nicht so gelesen haben. Da ist unser Herr in Bethanien im Hause des Simons wohl, und während er dort sitzt, kommt eine Frau hinein und gießt eine ganze Ölflasche über ihn aus und salbt ihn ganz und gar. Und man würde fragen, ja, was ist das denn? Ist das denn Anstand? Ihr Lieben, wenn der Geist Gottes uns leitet, dann schauen wir nicht auf Umstände, dann tun wir das, was der Herr uns ins Herz gibt. Und hier haben wir es, Aufregung war da. Und wer hatte sich aufgeregt? Nach Johannes 12 war es Judas, dem es vorkam, als sei das Öl, das kostbare, das teure Öl, verschwendet worden. Und der Herr spricht, lass sie, sie hat es zu meinem Begräbnis getan. Es war schon die Salbung, er musste doch sterben, damit wir leben können. Er hat doch sein Leben für uns gegeben. Und dann ärgert es uns wieder, wenn die Konzilsväter die Juden anklagten und sagten, weil ihr Jesus Christus getötet habt, damit habt ihr uns, die Nationen, das Heil genommen. Man muss das sich mal vor Augen führen, mit welch einer Verblendung diese Menschen gesprochen und dann danach gehandelt haben. Das Gegenteil ist der Fall. Weil Christus gestorben ist, dürfen wir leben. Und die Heilige Schrift sagt, musste er nicht. Vielleicht soll ich es vorlesen aus meinetwegen Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel. Aber das mit der Salbung in Bethanien. Der Herr sagte, wo immer das Evangelium verkündigt werden wird, auf der ganzen Erde, wird man berichten, was diese Frau getan hat. Oh, wie wunderbar, wenn Menschen durch den Heiligen Geist geleitet werden, im rechten Moment das Rechte zu tun. Und dann sehen wir, wie Petrus das, was mit unserem Herrn geschah, einfach hier dargelegt hat in Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel. Hier steht es doch schwarz auf weiß geschrieben. Apostelgeschichte, 4. Kapitel. Um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten Kraft, dein Wort, nicht Deutung, dein Wort mit Freimut zu verkündigen. Und dann der Wunsch, das Gebet, die Bitte, strecke deine Hand dabei aus und lass Zeichen und Wunder geschehen. Und dann lesen wir Lukas 24, Vers 26, musste nicht alles in Erfüllung gehen, was geschrieben steht. Dann lesen wir in Johannes 19, Vers 23, dass es nicht die Juden waren, die unseren Herrn ans Kreuz genagelt, sondern vier römische Soldaten. Rom war damals die Besatzungsmacht. Und Paulus war schon als römischer Bürger geboren. Man muss einmal die Bibel richtig lesen. Hier steht es geschrieben, Johannes 19, Vers 23. Und nun, als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nicht die hohen Priester und Schriften, die haben ihn angeklagt, die haben ihn der Kreuzigung überantwortet. Aber getan haben es die Soldaten, die Besatzungsmacht hat es getan. Als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleiderstücke und machten 4 Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil. Da haben wir es doch ganz deutlich, aber ungeachtet dessen, wer es war, es musste geschehen. Der Herr, unser Erlöser, musste den Tod auf sich nehmen. Der Stachel des Todes musste ihn stechen, damit er der Schlange, die ihn gestochen hatte, den Kopf zertreten konnte und den Tod besiegen und am 3. Tage auferstehen und ausrufen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Paulus hat es im 1. Korintherbrief, dem 15. Kapitel, auch noch einmal in aller Kürze wiedergegeben und zusammengefasst. 1. Korinther, 15. Kapitel, von Vers 1. Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich euch getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen habt, in der ihr auch feststeht und durch die ihr auch die Rettung erlangt. Wenn ihr sie in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe. Es muss einfach bei uns die heilige Ehrfurcht da sein. Der Respekt vor Gott und Gottes Wort. Brüder und Schwestern, wenn Paulus in Galater 1 so weit geht, dass er den Fluch über alle ausspricht, die ein anderes Evangelium verkündigen, dann merken wir doch den Ernst, der in der ganzen Sache liegt. Es kann doch nicht jeder predigen, was er will und glauben, was er will. Wir müssen das Wort predigen und glauben, wie die Schrift gesagt hat, um Gott die Ehre zu geben und den nötigen Respekt. Und dann heißt es hier in Vers, ja und sogar im letzten Teil von Vers 2, es müsste sonst sein, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret. Ja, das will doch keiner von uns. Sollen wir vergeblich glauben? Sollen wir vergeblich laufen und das Ziel nicht erreichen? Soll an uns erfüllt werden? 2 werden auf einem Bette liegen, einer wird genommen, einer zurückbleiben. Sollen wir zu denen gehören, die zurückbleiben, die vergeblich gelaufen, vergeblich gläubig waren, nur weil wir Gottes Originalwort verlassen? Das Wort Gottes ist uns wirklich nicht nur als Grundlage, als Richtschnur gegeben worden. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und nur wer das Wort Gottes in sich hat, hat göttliche Wahrheit und göttliche Substanz in sich und hat göttliches Leben in sich. Denn die Worte, die der Herr zu uns gesprochen hat, sind doch Geist und sind Leben. Und deshalb glauben wir von ganzem Herzen nur, wie die Schrift sagt. Wir haben tatsächlich eine direkte Abneigung gegen alles, was nicht aus der Heiligen Schrift kommt. Denn nur, was von Gott kommt, führt auch wieder zu ihm zurück. Und es muss immer die Originalquelle sein und deshalb immer und immer zurück zur Schrift und zum Glauben, wie die Schrift gesagt hat. In Vers 3 und 4 lesen wir noch in 1. Korinther 15, ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, der Schrift gemäß, und dass er begraben und dass er am 3. Tage auferweckt worden ist, der Schrift gemäß. Halleluja! Preis sei Gott! Das war Gottes Erlösungsplan, dass unser Herr in seiner Menschheit die ganze Menschheit vertritt und dass unser aller Schuld auf ihn gelegt wird und dass wir Frieden haben durch ihn und alle Erlösten haben tatsächlich Vergebung empfangen und Versöhnung mit Gott erlebt. Es musste in Erfüllung gehen, was in Psalm 22 geschrieben steht, beginnend mit dem Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir waren die von Gott Getrennten, die von Gott Verlassenen. Jetzt hat er unser Getrenntsein, unsere Verlassenheit auf sich genommen, hat deinen und meinen Platz eingenommen, ist als Mensch für die Menschheit gestorben. Gott kann nicht sterben. Gott allein hat Unsterblichkeit. Als Mensch für die Menschheit gestorben, um uns die Gotteskindschaft aus Gnaden zu schenken. Ein großer, ein wunderbarer Heilsplan unseres Gottes. Und Kirchenväter haben daraus ein Chaos gemacht, haben die Bedeutung des Wortes und der gesamten Erlösung zu null und nichtig gemacht und haben die Seligkeit von ihrer Institution abhängig gemacht. Jetzt sollen alle Gefängnisse geöffnet werden. Der Geist Gottes des Herrn wird nach dem, was Bruder Brenham sagte, in der letzten Phase vor der Entrückung so gewaltig wirksam sein in der Gemeinde des lebendigen Gottes, dass durch das gesprochene Wort an Ort und Stelle geschieht, was ausgesprochen wird. Wir werden dann nicht mehr lange Gebete sprechen, sondern aussprechen, wie unser Herr damals ausgesprochen hat. Und es wird geschehen. Genauso wie mit unserem Herrn. Er konnte sich auf Jesaja 61 in Lukas 4 berufen, konnte vorlesen und konnte sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt worden. Auch wir werden ausrufen können, diese Schrift, diese ist jetzt erfüllt vor unseren Augen. Im Moment noch Träger der Verheißungen, in Geduld fassen, aber durch Unglauben nicht irre machen lassen, sondern im Glauben daran festhalten, dass Gott auch die Toten lebendig machen kann. Er hat es schon bewiesen. Unser Herr hat doch nicht nur gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat ja auch gesagt, und wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Die Leute schauten ihn an, haben es ja auch nicht verstanden. Aber er hat es nicht nur gesagt, er hat es unter Beweis gestellt. Und was geschah? Das Wort wurde erfüllt. Wenn in Psalm 16 geschrieben steht, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen und nicht zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sehe, dann wachte Gott über diesem Worte. Und wie Bruder Brenham so schön ausführt, er war ja im Geiste hinunter versetzt und hat gesehen, wie unser Herr den Sieg von Golgatha denen, die im Alten Testament glaubten, aber warten mussten, bis das Gefängnis gefangen geführt werden kann, wie es dann auch geschrieben steht, nicht nur in Psalm 68, sondern in Epheser, dem 4. Kapitel. Er, der hinuntergestiegen ist, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist. Und der Hinuntergestiegene ist es, der das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben hat. Vielleicht soll ich es lesen, damit alle wissen, dass es auch so in der Heiligen Schrift tatsächlich geschrieben steht. Epheser 4. Kapitel, 8. Vers. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und die Menschen Gaben gegeben, dass er aber hinaufgestiegen ist. Welchen Sinn hat das als den, dass er auch in die niedrigen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Er hat es unter Beweis gestellt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und für uns, die wir glauben, ist es die Garantie, dass auch wir auferstehen werden, dass auch wir verwandelt werden und dass auch wir hinaufgenommen werden. Alles, was wir jetzt brauchen als Gemeinde, die ja von Gott einen Auftrag hat, und Brüder und Schwestern, wenn ich gestern hier den kurzen Bericht gab, dann möchte ich, dass ihr das alle einmal richtig seht. Gott hat immer einen Ausgangspunkt gehabt, einen Ort, von dem aus er sein Wort ergehen lassen konnte. Und es war niemals durch eine Gruppe von Menschen, die miteinander beraten hätten, sondern es waren Leute, denen Gott Rat und Kraft war. Göttliche Berufung musste da sein, um den Auftrag ausführen zu können. Und göttliche Berufung ist immer in Verbindung mit dem Wort und dem Willen Gottes. Auch mit der Offenbarung dessen, was Gott mit der Gemeinde gegenwärtig tut. Aber lasst uns vielleicht die Stellen lesen, die wichtig sind, um dem Herrn den Weg zu bahnen. Euch danke ich und dem Herrn, dass ihr das Werk Gottes nicht nur auf Gebetshänden trägt, sondern auch unterstützt. Gott segne euch. Es ist das Werk Gottes, an dem wir alle beteiligt sind. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir als Gemeinde so dem Herrn den Weg bereiten, dass das letzte Wirken Gottes ungehindert einsetzen und ungehindert fortfahren kann, ungehindert bis zur Vollendung. Wir alle wissen, gemäß Römer 8, dass die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet und seufzt. Und weil das Wort seufzt dort steht, deshalb steht wahrscheinlich in Jakobus 5, seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder. Es ist ein großer Unterschied, ob man unter einer Not seufzt, weil man spürt, dass wir nicht in diesen vergänglichen Leib hineingehören. Hier ist ein neues Leben im alten Leibe und das stimmt nicht überein. Und wir möchten wie Paulus überkleidet werden. Nicht erst warten, dass wir entkleidet werden, sondern direkt überkleidet, verwandelt werden. Wir möchten auswandern aus diesem Hause hier, weil unsere Bestimmung doch eine höhere ist. Und doch müssen wir uns gedulden, bis der Augenblick wirklich da ist. Aber als Gemeinde müssen wir dem Herrn die Möglichkeit geben, eine solche Harmonie in unserer Mitte zu schaffen, durch das Blut, durch das Wort und durch den Geist. Drei sind es, die da zeugen. Das Wasser, das Blut und der Geist. Und dieses dreifache Zeugnis muss in unser aller Leben wahr werden. Gewaschen in dem Blute des Lammes. Gereinigt in dem Wasserbad des Wortes. Geleitet und versiegelt durch den Heiligen Geist. Es muss jetzt alles in die Vollkommenheit hineingeführt werden von Gott aus. Irdisch gesehen, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet eure Fehler machen, ich werde meine Fehler machen. Und wenn wir uns daran aufhalten, werden wir nie das Ziel erreichen. Wir müssen unsere Blicke auf den Herrn werfen. Wir haben ja gestern Abend das Alte Testament, speziell Israel, im Vergleich betrachtet. Warum gingen sie mit ihrem Herzen irre? Weil sie nicht begriffen hatten, dass dieser Mose von Gott gesandt war aufgrund der Verheißung, die Abraham bekommen hatte, im 1. Mose 13, Vers 15, nach 400 Jahren werde ich euch oder deine Nachkommen aus der Sklaverei befreien. Sie haben nicht begriffen, dass Ehrfurcht verbunden sein muss mit einem göttlichen Auftrag. Man muss aufgenommen werden, ehe die Botschaft, die man bringt, aufgenommen wird. Wer Bruder Brennen nicht aufnahm, der nahm auch seine Botschaft nicht auf. Wer Paulus nicht aufnahm, nahm die Botschaft nicht auf, die er im Auftrage Gottes brachte. Und wir sehen, am Volke Israel, gemurrt haben sie. Nach den Fleischtöpfen Ägypten wollten sie zurück. Hatten also gar nicht die Verheißung und die Erfüllung vor Augen. Und haben gemurrt. Auch gegen Mose haben sie gemurrt. Und das Ende war, dass, wie viel waren es, 43.000 an einem Tag gestorben sind, obwohl das Wort der Verheißung zum Teil an ihnen Erfüllung gefunden und sie mit mächtiger Hand herausgeführt worden sind, weil das Blut des Lammes vergossen und an die Türpfosten gestrichen und der Würgeengel vorbeiging, erlöst waren sie. Aber dann kam die Prüfung, dann kam der Glaube, der war gefordert, der Gehorsam war gefordert und sie haben versagt. Warum schreibt Paulus im 1. Korinther, dem 10. Kapitel, dass all diese Dinge für uns als Warnung geschrieben wurden? Gekommen ist für uns. Das lese ich euch jetzt, damit ihr wisst, dass es nicht für andere Zeiten geschrieben war, sondern direkt mit Verbindung auf uns, die wir jetzt am Ende der Weltzeiten leben. 1. Korinther, 10. Kapitel, Vers 11. Dies alles ist jenen aber vorbildlicherweise widerfahren und ist niedergeschrieben worden zur Warnung für uns, denen das Ende der Weltzeiten nahe bevorsteht. Es ist einfach ein Wort Gottes, das an uns in dieser Zeit gerichtet wurde. Und dann ist damit die Ermahnung verbunden in Vers 12. Wer daher fest zu stehen meint, der sehe zu oder wohl zu, dass er nicht falle. Und dann, es hat euch keine andere als menschliche Versuchung betroffen. Brüder und Schwestern, wir müssen den Punkt erreichen, dass unsere Gebete zum Gnadenthron durchdringen. Wir müssen bewusste Hindernisse aufräumen und dem Herrn die Möglichkeit geben, mit uns zu sein und die Gebete auch zu erhören. Da gibt es die Stelle im Propheten Jesaja Kapitel 48. Jesaja 48, hier lesen wir nur einen Vers, nämlich Vers 17. Jesaja 48, Vers 17. So hat der Herr, dein Gott, gesprochen. Dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich, der Herr, dein Gott, bin es, der dich lehrt zu tun, was dir zum Heil dient, der dich auf dem Wege leitet, den du gehen sollst. Nicht nur der Tag des Heils, nicht nur die Heilsbotschaft, sondern der Herr lehrt, während wir sein Wort hören, lehrt er uns den Weg des Heils. Er lehrt uns die Dinge, die auf diesem Wege geschehen müssen oder auch korrigiert werden müssen, getan werden müssen. Und dann in Jesaja 58 haben wir tatsächlich die Beschreibung dessen oder unsere eigene Beschreibung, sofern wir noch unzufrieden sind, weil Gott uns noch nicht so segnet und unsere Gebete noch nicht so erhören kann. In Vers 2 steht geschrieben, Jesaja 58, zwar befragen sie mich Tag für Tag und tragen Verlangen nach der Kenntnis meiner Wege, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Fordern sie Gerichte der Gerechtigkeit von mir und erwarten ungeduldig das Nahen Gottes. Ja, in Geduld müssen wir uns fassen, das haben wir begriffen. Aber wenn hier geschrieben steht, dass ein Volk Tag für Tag Verlangen danach trägt, die Wege des Herrn zu wissen, zu erkennen und darauf zu wandeln und fordern Gerichte, ein jeder fordert Gerechtigkeit für sich. Wir müssen Gerechtigkeit für den anderen fordern, damit sie uns auch zuteil werden kann. Man kann nicht mit sich beginnen, wenn es darum geht, in der Rechtsprechung, man muss sich in die Lage des anderen auch versetzen können. Und was nützt alles Recht haben, wenn dadurch nichts als Unheil geschieht? Was nützt dir dein Recht, wenn eine Katastrophe dadurch entsteht? Gott hat uns zum Frieden berufen. Er hat die Feindschaft weggenommen und hat Menschen des Friedens aus uns gemacht. Die Schriftgelehrten dünkten sich alle im Recht. Und was war's? Der Herr hatte die größte Mühe mit ihnen. Jetzt aber kommt die Lösung des Problems von Gott aus angeboten in Jesaja 58, Vers 6, ist nicht vielmehr das ein Fasten, wie ich es liebe, dass man ungerechte Fesseln löst, dass man die Bande des Knechtschaftsjoches sprengt, Vergewaltigte in Freiheit versetzt und jedes Joch zerbricht. Es muss göttliche Gerechtigkeit und Wahrheit offenbar werden unter dem Volke Gottes. Und wer die Heilige Schrift genau kennt, weiß, dass nicht jeder für sich alle Dinge beurteilen kann, sondern dass das Wort das Urteil über uns spricht. Und wir lesen hier weiter in Jesaja 58, und zwar von Vers 9, wenn du dann rufst, will ich antworten. Ja, es muss ein Zeitpunkt kommen, wo Gott auf der Stelle unsere Gebete erhört. Das war ja der Unterschied, den ich im Dienste Bruder Brenhims und im Dienste all der anderen Evangelisten ja persönlich oft genug miterlebt habe. Bruder Brenhim hat die Leute nicht weggeschickt und gesagt, Gott hat's getan, sondern es geschah auf der Stelle. Die Leute konnten das Wunder mitnehmen, direkt von Gott getan mitnehmen. Nicht, es wird schon werden, glaubet nur, sondern das Wort wurde gesprochen. Sei sehend und es geschah. Und der Gelähmte, der auf der Bahre lag, den vier Leute vom Roten Kreuz reingetragen haben, nur noch Haut und Knochen und konnte sich selber nicht mehr rühren. Und siehe da, das Wort wurde gesprochen. Du bist geheilt durch die Kraft Gottes im Namen Jesu Christi. Nimm dein Bett und geh heim. Und er wartete und Bruder Brenhim wiederholte, sagte, glaube es, stehe auf, nimm dein Bett und geh Dann stand er auf, nahm sein Bett, hob es hoch und ging vor 16.000 Menschen an der Plattform vorbei. Gott will uns in die Lage bringen, wo alle Hindernisse wirklich aufgeräumt sind und ein göttliches Einvernehmen unter uns ist und der Herr sich in unserer Mitte wohlfühlt, auf und ab gehen kann, dass jeder, der ungerettet in den Saal hineinkommt, gerettet herausgeht. Und dass jeder, der gebunden in den Saal kommt, frei hinausgeht. Und dass all die krank hereinkommen, geheilt herausgehen. Steht nicht geschrieben, dass der Herr alle, die zu ihm kamen, dass er ihnen geholfen hat? Wie oft sollen wir es betonen? Nicht einer, der zum Herrn kam, mit irgendeinem Anliegen ist so gegangen, wie er kam. Die Aussätzigen wurden rein, die Blinden wurden sehend, die Lahmen wurden gehend und allen wurde das Evangelium verkündigt. Jetzt haben wir hier noch den Hinweis, dass wir wie ein wohlbewässerter Garten werden sollen. Die Quellen Gottes haben Wassers die Fülle. So steht es nicht nur geschrieben, sondern so muss es wieder offenbar werden. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme, nicht nur ein Strom, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wir haben 9 Geistesgaben, 9 Geistesfrüchte, eine völlige Ausstrahlung dessen, was im Leben Jesu Christi hier auf Erden offenbar geworden ist. Was haben wir im Einleitungswort in Johannes 15 gelesen? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Es ist doch nicht deine Aufgabe, Frucht zu bringen, sondern nur dem Herrn zur Verfügung zu stehen, damit sein Leben durch dich dringen und dann offenbar werden kann. Mehr doch nicht. Tun können wir selber doch nicht. Der Herr allein vermag es zu tun. Wollen wir ihm zutrauen, dass er es in Kürze mit uns allen auch tun wird? Lesen wir noch die beiden Verse aus Jesaja 58, Vers 11 und 12. Und der Herr wird dich alle Zeit geleiten und deine Seele auch in dürren Gegenden sich sättigen lassen und deine Glieder kräftig machen, so dass du einem wohlbewässerten Garten gleichst und einem Wasserquell, dessen Fluten nicht trügen. Ein Wasserquell. Was lesen wir in Johannes 4? Der Geist, den ich geben werde, wird in euch zu einer Quelle werden, der in das ewige Leben sprudelt. Ihr Lieben, wir leben bis jetzt noch unter unserem Niveau. Gott hat mehr. Gott will wieder erstatten. Gott will neu segnen. Er will aber die Atmosphäre dafür schaffen, damit es geschehen kann. Und dann Vers 12. Und die Deinen sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen. Denken wir da nicht an Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, dass Gott alles wieder erstatten und in den rechten Stand bringen wird. Was haben Esra, Nehemia, was haben diese Leute getan? Sie haben aufgeräumt, bis sie das uralte Fundament fanden und dann haben sie neu darauf gebaut. Auch wir haben das Gleiche zu tun. Wir müssen alles, was an christlicher Überlieferung ist, aber nicht von Christus stammt. Es ist nichts anderes als Schutt, der aufgeräumt werden muss, bis das Fundament freigelegt wurde und wir neu bauen können oder den Herrn bauen lassen. Also, wenn wir gewisse Dinge vortragen, dann nicht nur für uns an diesem Orte, sondern für die ganze Welt. Und es möge bis an die Enden der Erde gehört werden, dass Gott einen Heilsplan hat und dass er diesen Heilsplan in unseren Tagen zur Vollendung bringt und dass wir Anteil an dem haben werden, was Gott aus Gnaden tut. Um die Deinen sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen, um die Grundmauern vieler früherer Geschlechter wirst du wieder aufrichten und man wird dich den Vermaurer von Missen, von Rissen nennen, den Wiederhersteller bewohnter Straßen. Bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Das wollen wir tun und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Brüder und Schwestern, lasst nichts in euch aufkommen, was in Feindschaft ausartet. Befolgt, was im Epheserbrief geschrieben steht, lasset die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Und wie unser Herr Jesus ja auch gesagt hat in Markus 11, man kann es nachlesen von Vers 24 bis 26, dass wir unseren Leuten, die uns etwas angetan haben, vergeben müssen, wie Gott uns vergeben hat. Wenn wir nicht vergeben, kann er uns nicht vergeben. Und wer vergeben hat, der muss vergessen können, koste, was es koste. Man kann nicht immer zurückschauen und vorwärts gehen. Man kann nicht immer die Vergangenheit aufrollen und dann in der Gegenwart Gottes leben. Nein, der Herr hat alle unsere Übertretungen hinter seinen Rücken geworfen. In das Meer der Vergessenheit sind sie hinein versenkt worden. Und deshalb lasst uns tatsächlich nach dem Frieden mit jedermann trachten und nach der Heiligung im Worte, dass wir das Wort im Glaubensgehorsam alltags ausleben, nicht nur sonntags. Ihr wisst ja, wenn man in charismatische Versammlungen kommt, dann hat man den Eindruck, hier ist Sonntag, ganz gleich, welch ein Wochentag es sein mag. Alles hört sich gut an und schön, Hände gehen auch hoch und es wird gesungen. Aber der Alltag ist dann wieder so, wie er vorher war, in den eigenen Wegen, eigenen Lehren und so weiter. Wir haben heute die Gnade, wie wir sie oft hatten und noch haben werden, bis der Herr kommt, dass wir tatsächlich das Wort in uns aufnehmen und es auch Auswirkung zeigen soll und wird in unserem Leben, nämlich, dass wir Täter des Wortes werden und nicht beim Hören belassen. Viele Bibelstellen könnten noch gelesen werden, um uns zu zeigen, dass Gott am Ende eine Gemeinde haben möchte, die er gemäß Epheser 5, Vers 27 als untadelig, unanklagbar vor seinem Angesicht darstellen wird. Nicht durch dein Können und nicht durch mein Können, sondern durch die Kraft des Blutes, durch die Kraft des Wortes, durch die Kraft des Geistes wollen wir Gott in uns und an uns und durch uns wirken lassen, bis der Durchbruch kommt und der Herr zu seinem vollen Recht kommen und wir alle die vollen Segnungen unseres Gottes empfangen. Fassen wir zum Ende zusammen. In der Kirchengeschichte ist alles umgedeutet, umgeleitet worden. Nicht eine Lehre ist biblisch geblieben. Nicht die Lehre über Gott, nicht die Lehre über Taufe, nicht die Lehre über Abendmahl. Alles ist von den Kirchenvätern verdorben worden. Satan hat nicht nur die Schöpfungsordnung gestört vom Garten Eden her. Satan hat auch die Heilsordnung gestört. Aber Gott ist jetzt dabei, alles wieder zu erstatten. Und das, was nicht göttlichen Ursprungs ist, das muss zum Einsturz gebracht werden. Und das, was göttlichen Ursprungs ist, muss zum Aufbau gelangen. Denn der Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde. Und wir sprechen, Herr, nimm uns hin. Hier sind wir. Verfüge über uns. Tue und mache mit uns, wie es dir wohlgefällt. Habe du deinen Weg und deinen Willen mit uns allen, dass wir von Herzen ausrufen können, dein Wille geschehe, und hinzufügen können in meinem Leben und noch hinzufügen können im Leben deiner Gemeinde. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Segne mich, damit ich ein Segen für andere sein kann. Wollt ihr das alle? Wollt ihr es alle? Dann lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns aufstehen und einfach beten. Vielleicht noch den Chorus singen, wie schon so oft, mit aller Hingabe an Gott. Heute ist unser Tag. Dein und mein Tag ist nicht morgen. Dein und mein Tag ist heute. Heute haben wir seine Stimme gehört. Heute kommen wir. Heute werden wir ihn erleben. Halleluja. Singen wir so, wie ich bin.
So wie ich bin, so wird es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden.
Wir wollen die Häupter neigen, die Herzen öffnen. Wir sind in der direkten Gegenwart Gottes. Unser Herr hat es nicht nur verheißen, er hält sein Wort. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Da spricht er von denen, die gemäß 2. Korinther, 6. Kapitel, die letzten 6 Verse, herausgerufen worden sind. Von denen, die es ins Herz hineingelegt bekamen, dass Licht und Finsternis nicht miteinander übereinstimmen, Christus mit Belial nicht übereinstimmen kann, Christus und Antichrist auch nicht, Wort und Deutung auch nicht. Es gibt nur mit Gott eine Übereinstimmung in seinem Worte. Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt. Wir wollen eine Wortbraut werden und sein. Als erstes möchte ich fragen, wie viele sich taufen lassen möchten. Soweit ich erfahren habe, sind wohl doch 2, 3 Täuflinge. Ist das so, dass einige sich taufen lassen möchten? Eine Hand sehe ich dort, eine Hand hier und eine Hand dort. Bis jetzt haben sich 3 Hände gemeldet oder erhoben. Und während wir noch weiter im Gebet verharren, möchte ich fragen, ob vielleicht Leute hier sind, die ihr Leben Gott noch nicht geweiht haben und es jetzt tun möchten. Hebt die Hand auf, schämt euch nicht. Es sind also, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne. Wir singen noch einmal, so wie ich bin, dann beten wir heute zusammen aus einem Munde, dass es im Himmel zu hören ist.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes, darf ich kommen. Oh,
Chorus, komm mit uns. Ja, mein Gott, ja, mein Gott.
Treuer Herr,
oh Gott,
wir danken dir inniglich,
Halleluja,
für dein teures, heiliges Wort, das wir auch an diesem Morgen neu aufnehmen durften in unsere Herzen, in unsere Sinne, Herr. Möge es Frucht bringen für die Ewigkeit, treuer Herr. Hilf uns dabei, Herr. Du siehst, wie elend, wie schwach wir dastehen, Herr. Aber du hast die Macht, du hast die Kraft, uns zu helfen. Und so bringen wir dir all diejenigen, die sich dir weihen möchten, Herr. Du wollest sie begegnen jetzt, in dieser Stunde, in diesem Augenblick, o Herr. Treuer Herr, begegne auch uns in dieser Stunde, uns alle, Herr, aufs Neue. Wir wissen, Herr, dein Arm ist noch nicht zu kurz geworden. So steht es in Jesaja 59. Herr, greife du ein und heile, befreie, Herr, und segne aus dem Reichtum deiner Gnade. Bestätige, Herr, und tue dich kund, o Herr. Wir bitten es in deinem Namen. Segne alle, Herr, die sich für die Taufe entschlossen haben, Herr. Herr, noch solange Gnadenzeit ist, wollen wir dein Wort erfüllen und deine Verheißung glauben, Herr. Nimm in die Ehre, nimm in den Lobpreis. Halleluja, Preis und Dank, Ruhm und Anbetung, deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Ehre, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung, sei unserem Gott. Halleluja, Halleluja, Lob und Dank und Anbetung. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, preis sei Gott, ja.
Bald, oh wie schön, lass es uns singen, bald, oh wie schön.
Bald, oh wie schön, werden wir auf Gott Jugend eingehen, bald, auf Gott Jugend eingehen.
Und noch näher daheim.
Näher daheim, näher daheim. Bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim.
Amen, ihr mögt euch sitzen. Nur noch schnell die Bekanntmachung. Ich habe dann das Bruder Rost dran mit einer Zusammenfassung. Ich habe ja gestern bekannt gegeben wegen der Israel-Reise. Nun bin ich aber in der Zwischenzeit angesprochen worden und der Wunsch ist auch geäußert worden, dass wir eine deutsche Gruppe an einem Datum machen und die französisch sprechende im anderen Monat, die eine im April, die andere im Mai. Wir müssen sehen, ob wir das aufeinander abstimmen können. In jedem Fall bitten wir darum, dass, wo haben wir unseren Bruder Tobias? Steh mal auf, Bruder Tobias. Das ist der junge Mann, der sich Zeit nehmen wird, um alle Namen derer, die mitreisen werden, aufzuschreiben. Und unser Bruder Jean-Claude aus Brüssel wird auch aufstehen. Und das ist unser Bruder, der für alle französisch Sprechenden die Namen notieren wird. Bitte sag ihm definitiv in den nächsten Tagen, ob und wer mitfahren wird. Auch wir bitten darum, dass die Anmeldungen doch so zügig wie möglich kommen, weil ja die ganze Reise geplant und die Zimmer reserviert werden müssen. Und nun nehmt alle Grüße mit. Wir haben heute nicht alle ländermäßig und städtemäßig erfassen können. Aber ihr sollt wissen, dass wir uns freuen, mit euch Gottes Wort zu hören, ob aus Finnland oder Polen oder Tschechien oder Slowakei oder Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien und wo immer es her sein mag. Wir alle kommen ja, um Gottes Wort zu hören, und wir bringen nicht Nationalitätsgeister mit, sondern möchten, dass der Heilige Geist über uns kommt und das Wort allen geoffenbart wird, wie wir es auch gestern schon betrachtet haben, dass wir Gottes Wort durch den Geist geoffenbart und verklärt bekommen, die Zusammenhänge sehen und von Herzen aufnehmen und uns durch Unglauben auf Umstände schauend nicht irre machen lassen, sondern durch Glauben auf den Unsichtbaren schauen, als sehen wir ihn. Denn er ist treu, er hält, was er verspricht. Betet auch für mich, betet für uns, dass der Wille Gottes in allem geschieht und der Dienst weltweit gesegnet sei. Nehmt also Grüße mit, besonders neue Freunde aus Lyon sind gekommen und Freunde aus anderen Städten. Gott möge alles segnen und mit allen sein. Bitte schön.
Im Glauben und im Vertrauen. Wenn ihr da seid, ihr die Hand nicht gehoben habt zur Taufe, könnt ihr trotzdem euch ins Gebäude hin begeben und euch taufen lassen. Vielleicht hat der Geist Gottes euch noch im letzten Moment überzeugt. Lasst uns beten, ehe wir es jetzt tun. Treuer Herr, wir danken dir inniglich für deine Gegenwart. Du bist nicht ferne, du bist nahe. Du hast gesagt, wo zwei oder drei beisammen sind, bist du mitten unter ihnen. Herr, wir sind so viele hier, aus Völkern, Sprachen und Nationen. Bitte segne alle. Schenk allen das, was sie benötigen, für dein Reich und für deine Herrlichkeit. Das Irdische wird vergehen, aber was du gibst, du wirst uns über alles heben. Du wirst uns reich machen, wo unser Schatz ist, als unser Herz. Und wir lieben dich, Herr. Darum wissen wir, du hast zugesagt, unser Schatz ist dort im Himmel. Preis sei deinem herrlichen Namen. Segne uns jetzt auch bei der Taufhandlung. Segne die Geschwister, wenn sie auf den Heimweg sich begeben. Ja, segne alle, bis wir uns wiedersehen, wenn du nicht in der Zwischenzeit gekommen bist, Herr. Oh, dann möchten wir uns alle bei dir wiedersehen, in dein Reich, in deine Herrlichkeit. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und herrlicher Jesus-Name. Amen.
Amen. Amen.